Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute wieder mit Dr. Katharina Kessel und meiner Wenigkeit Dominik Barkow. Moin Katharina.
Hallo.
Wir haben uns heute ein Thema geschnappt, über das wir, glaube ich, schon mal hier und da gesprochen haben, aber jetzt noch nicht so im Detail, wie wir das heute machen wollen. Und zwar wollen wir uns mal über das Mikrobiom unterhalten. Mikrobiom gibt es natürlich verschiedene und wir wollen uns über das Mikrobiom im Darm unterhalten. Ja, früher hieß das eher Darmflora, heute Mikrobiom. Finde ich ein super interessantes Thema, weil ich mich da seit knapp 15 Jahren mit befasse. Katharina auch schon länger mit dabei und wir haben gesagt, Mensch, lass uns mal in die Wissenschaft gehen. Es gibt ja auch so viele Produkte und jede mögliche Meinung und jeder Heilpraktiker hat ja auch irgendwie nochmal gefühlt seinen eigenen Ansatz. Wollten einfach mal gucken. Ja, dass wir da zum einen wissenschaftlich das Ganze mal ausarbeiten, wie sieht ein gutes Mikrobiom aus, was können wir da vielleicht aus der Wissenschaft ziehen und natürlich auch euch noch Background-Informationen geben, weil uns durchaus bewusst ist, dass jetzt nicht jeder mit jedem medizinischen Begriff d'accord geht. Ist ja vielleicht noch dazu gesagt, ich habe gerade schon die Befürchtung an Katharina geäußert, ey, wenn wir uns das jetzt von vorne bis hinten angucken und alles durchziehen, dann wird das ein 12-Stunden-Podcast. deswegen werden wir versuchen, das kurz und knapp zu halten. Wenn ihr da selbst nochmal sagt, ihr wollt in ein Thema irgendwie nochmal, dass wir da tiefer reintauchen und tiefer reingehen, dann lasst uns das gerne wissen. Dann gibt es immer nochmal Möglichkeiten, auch da neue Podcasts aufzunehmen. Dieser Podcast wird heute nicht präsentiert von irgendeinem externen Sponsor, sondern von Katharina und von mir. Und zwar von unserem Retreat, was stattfindet am 26.07.2024 bis zum 28.07.2024. Wir nehmen uns also den ganzen Freitagnachmittag. Ihr könnt morgens gerne noch arbeiten oder den Tag schon entspannt angehen und dann schön zu uns nach Drübeck kommen. Wo zum Teufel ist Drübeck? Ja, Drübeck ist im Harz in Wernigerode. Warum haben wir das ausgewählt? Ich fand die Idee nicht verkehrt, dass man sagt, wir machen das jetzt nicht in Berlin oder in Hamburg oder in München, weil dann sind da nur Berliner oder nur Hamburger oder nur Münchner, sondern dass wir mal sagen, hey, so in Deutschlands Mitte, da wo irgendwie alle einigermaßen hinkommen, wenn sie denn wollen, da veranstalten wir ein schönes Retreat und das Ganze in einem Kloster. Ne? Ganz, ganz tolle Location, wo so ein alt, ehrfürchtiges Kloster, was irgendwie von den Räumlichkeiten auch immer ein bisschen was mit einem macht, dann stößt auf ein modernes Hotel, was quasi in dem Kloster ist, aber auch die Ruhe, die das Ganze ausstrahlt, mit ganz viel Natur, mit schönen kleinen Gärten, die angelegt sind, die wir dann nutzen können, die dann auch für uns sind, mit Kräuterbeeten, mit Wanderwegen in der Nähe. Ja, und da werden Katharina und ich euch mal ein bisschen weiterhelfen bei dem Thema Gesundheit, Entspannung und bei dem Thema Natur. Also wir werden schön reingehen in so ein paar Atemsessions. Natürlich du, Katharina.
Ne? Ja, auf jeden
wir
Fall.
Werden, werden vielleicht auch mal so eine intensivere Breathwork-Session machen. Ja, das sind Dinge, die kann man schlecht zu Hause machen, sondern die müssen angeleitet sein und die können auch ganz, ganz tief gehen. Ja, das wird mit Sicherheit schön werden. Wir werden auf jeden Fall auch mal reingehen in das Thema Mobility Training. Also wir werden von Kopf bis Fuß euch einmal durchmobilisieren, euch Übung zeigen, das Ganze mit euch anleiten. Vielleicht nehmen wir sogar mal die Eistonne mit, dass wir nochmal so ein bisschen an unserer Willenskraft stärken. Das können wir noch nicht versprechen. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Geflogenheiten und Gegebenheiten drauf an. Aber auch eine kleine Wanderung ist geplant und einfach auch ein schöner Austausch. Das Ganze bieten wir an mit einer kompletten Unterkunft im Einzel- oder im Doppelzimmer. Ihr habt dadurch Vollverpflegung, also morgens, mittags und abends, plus zwischendurch ein bisschen Obst, alles gesund. Ihr könnt alles auch, das war mir wichtig, vegan haben, auch glutenfrei. Wir haben da tatsächlich einen sehr schönen Mix. Und das ist tatsächlich von eigenen Köchen dort vor Ort, die auch teilweise aus ihrem eigenen Garten kochen. Natürlich nur, wenn es das Ganze hergibt. Also insgesamt finde ich ein schönes, rundes Gesamtpaket. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mir mal von Freitag bis Sonntag was Gutes tun. Wir haben Sonntag sogar noch mal ein bisschen was drangehangen, also auch den Late-Checkout, sodass wir da auch den Sonntag noch haben und das Ganze jetzt nicht nur irgendwie ein komprimierter Tag ist, sondern wir einfach eine gute Zeit haben. Und ihr wollt das My-Body-Mind-Team kennenlernen, ein bisschen was von uns lernen und einfach auch ein bisschen runterkommen, so in der Mitte des Jahres. Dann seid ihr da goldrichtig bei uns. Und ich glaube, sowohl Katharina als auch ich würden uns da sehr freuen, wenn wir uns
auf jeden
da
Fall
finden. Mein lieber Kollege Ivo, der hier immer den Podcast schneidet, der wird euch unten nochmal in der Beschreibung auch den Link packen. Und ansonsten findet ihr das bei mybodymind.de. Du könntest dann einfach buchen. Ja? Gut, dann freuen wir uns, euch zu sehen. Und jetzt geht's rein in unseren Podcast. Okay. Vielleicht erstmal anfangen, Katharina, du hast auch so schön geschrieben in unserem gemeinsamen Protokoll, Mikrobiom ist gerade voll im Trend. Ja, das ist ja voll das große Ding.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass ich Anfang 2023, glaube ich, war es das, ne, hatte ich aber wieder meinen Zukunftscheck gemacht. Was das wird interessant sein. Und
Ja,
da
so wie
hatte ich
im
dir, glaube ich,
Podcast war
auch
das
schon
ja auch,
gesagt,
ne?
ja, hier, ja, genau, da hatte ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, ja, aber Anfang, also vor einem Jahr war das,
Ach, okay,
da war
ja.
dann so, wo dann auch da überall stand, ja, hier Ballaststoffe werden voll in. Und da hast du gesagt, ja, Ballaststoffe ist ja schon lange irgendwie so, aber man muss tatsächlich sagen, dass gerade dieses Thema Darmgesundheit und Ballaststoffe in den letzten Monaten oder über das ganze letzte Jahr bis heute halt eben nochmal ordentlich an Fahrt zugelegt hat. Nicht so unbedingt in der Wissenschaft tatsächlich, aber auch jetzt im Mainstream halt, ne? Ich weiß nicht, man kommt gar nicht mehr, man kann keine Zeitschrift mehr aufmachen, wo nicht irgendein Probiotikum beworben wird oder irgendeine Darmgesundheits-Blabla, irgendwas, was man machen soll. Also das Thema ist total gegenwärtig, auch weil einfach viele Leute, ne, und das wissen wir ja auch aus dem Coaching, einfach ja Probleme mit der Verdauung haben, mit dem Darm, glauben das zu haben, ja, und können wir auch noch mal später darauf eingehen, ob das immer wirklich im Darm zu suchen ist, dann das Problem tatsächlich. Also das ist, glaube ich, einfach eben ein sehr präsentes Thema, aber es ist eben auch ein zentrales Thema für die Gesundheit, ne? Also, dass der Darm gesund ist und dass wir eben ein gesundes Mikrobiom haben, scheint zentral zu sein. Und ja, ich habe hier, du hast es gesehen, ich weiß nicht, wie viele Seiten ich geskriptet habe. Ich habe gar nicht geguckt. Ich
Acht
weiß
waren
nicht,
es, glaube
acht.
ich.
Ja. Genau. Also das ist die Literatur, die es dazu gibt, die kann ein Mensch alleine in seinem Leben nicht lesen. Das heißt, ne, es habe ich jetzt natürlich auch nur so ein bisschen wie so, ne, nach dem Gießkannenprinzip so ein bisschen stichprobenartig mich ja vor allem auf Reviews und Meta-Analysen beschränkt, einzelne funktionelle Studien bin ich gar nicht so reingegangen, weil es tatsächlich dann so divers wird, ja, und weil wir so viele tausend verschiedene von Bakterienstämmen auch haben und dann immer in Bezug wieder auf irgendeine Krankheit oder irgendeinen Lifestyle-Aspekt, da kommt man in die Millionen Aspekte, die man eben irgendwie untersuchen könnte oder nachforschen könnte. Das würde man jetzt gar nicht schaffen. Also wir wollen heute so ein bisschen einen groben Überblick tatsächlich geben, der aber ziemlich fundiert, glaube ich, dann am Ende rauskommt, was man machen kann.
Okay, du sagst ja selbst auch immer so schön Rabbit Hole. Also, ne, man beginnt sich ja in
Ja.
dieses Hasenloch, wo man am Ende sagt, wenn ich das mal reinkrieche, komme ich nicht mehr raus und da verliere ich mich im Detail. Und das ist ja in der Gesundheit sowieso recht häufig so, dass Leute, die zu uns kommen, sich total im Detail verloren haben und das große Ganze nicht mehr sehen. Von daher passt das ganz gut.
Genau.
Die Funktion des Darms, die können wir vielleicht auch noch mal kurz durchgehen. Also ich hangel mich auch immer ein bisschen mit dir lang. Also wir haben eine Darmbarriere, eine Schleimhaut, die da auch dafür da ist, um Gutes und Schlechtes voneinander zu separieren. Also ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern semipermeabel. Das kennt man vielleicht noch vom Biologieunterricht. Das Gute rein, das Schlechte soll draußen bleiben. Na, wenn die nicht so richtig funktioniert, kann es da auch zu Problemen führen. Verdauung hast du ja schon angedeutet, dass das wichtig ist, also um die Nahrungsbestandteile einfach zu verdauen, dann aufzuspalten, die Nährstoffe in den Organismus zu holen, und ja, das, was wir dann letzten Endes nicht mehr benötigen, auch auszuscheiden. Aber auch immer mehr, weil du meinst, hey, das ist ein Trendthema, glaube ich auch. Ich habe es nämlich auch gemerkt, dass alle Firmen, mit denen ich auch Kooperation habe, die auch sowieso das Thema Darm bespielen, auf einmal jetzt auch nochmal Probiotika, Entschuldigung, Präbiotika, also Ballaststoffe rausgebracht haben. Finde ich eigentlich ganz gut. Also finde ich, ist ja ein guter Trend, aber ich merke auch, dass es aufgegriffen wird und ich leide ja, so weiß das ja, wir Männer leiden ja so gern seit Oktober immer mal wieder an eigentlich ständigen, dauerhaften Infekten. Und war jetzt neulich mal in der Apotheke und meinte, hey, aus eurer Perspektive, was würdet ihr denn machen, wenn das Immunsystem angegriffen ist? Und da wird schon eigentlich schlagartig man schon fast angeguckt, so nach dem Motto, das weiß doch jeder, der Darm. Ja, okay, weiß ich, gute Idee. Aber auch hier scheint es schon in den ja, Mainstream angekommen zu sein, beziehungsweise auch in Apotheken und Medizin. Du hast aber nochmal so zwei andere Sachen auch hier gesagt. Das fand ich, oder aufgeschrieben, das fand ich interessant. Thema Psyche und auch sportliche Performance, ne? Zwei ganz unterschiedliche Aspekte, die aber beide scheinbar auch vom Darm noch mit mehr beeinträchtigt werden.
Ja, ganz massiv auch wohl. Also man muss sagen, es bildet sich gerade so eine, ja, so eine, wie soll man sagen, so eine psychiatrische oder eine psychologische Praxis aus, Menschen eben mit Ernährungsmedizin zu behandeln, wenn sie eben eine psychische Erkrankung haben. Da muss man allerdings echt vorsichtig sein, weil das ist noch nicht Ne, also da gibt es tatsächlich so ein bisschen zwei Lager, glaube ich. Ne, die, die wirklich therapeutisch mit den Menschen arbeiten, sagen, da muss man echt vorsichtig sein, ne, weil klar, jemand mit schweren Depressionen, der weiß ganz bestimmt, dass man gesünder essen soll. Und das ist aber auch nicht das Problem, das er hat, dass er es nicht weiß, sondern dass eben solche psychischen Erkrankungen ja oft dazu führen, dass man das nicht umsetzen kann eben. Ne? Und dann einfach zu sagen, ja, super, wir gehen mal in die Ernährungsmedizin. Das ist vielleicht so ein bisschen überfordert dann den einen auch, ne? Und man muss da auch wieder aufpassen, dass eben viele psychische Erkrankungen ja auch nicht von dem Erkrankten selbst immer gemanagt werden können. Ja, die kommen einfach ohne Medikamente vielleicht nicht aus. Aber natürlich, ne, eine gesunde Ernährung oder Bewegung, das weiß eigentlich jeder. Wenn man es schafft, es umzusetzen, fühlt man sich einfach insgesamt besser. Und das kann natürlich dann als Basis für so eine psychische Erkrankung natürlich auch essentiell sein. Also da würde ich auch gar nicht so gern reingehen in das Thema, weil das wirklich noch so sehr divers ist. Aber wir wissen, das ist ja es gibt eine Darm-Hirn-Achse. Also das ist auf jeden Fall schon bekannt, ne, dass der Darm und das Gehirn miteinander kommunizieren. Wie das aber dann letztendlich spezifisch auf bestimmte Symptome zu übertragen ist, außer dass jetzt eben ne, so eine Stressrückkopplung vielleicht gibt, darüber hinaus ist es, glaube ich, noch nicht so unklar oder für verschiedene Erkrankungen auch noch nicht genug erforscht, dass man das wirklich so sagen kann.
Hier
Aber
vielleicht
ja.
nur mal kurz einhakend. Was ich da interessant finde, ist, dass als ich mich angefangen habe, mit dem Mikrobiom zu befassen, da war dieses Thema enterisches Nervensystem, also gerade diese Darm-Hirn-Achse, noch nicht so richtig groß. Das gab es immer vereinzelt und da war das, was man lesen konnte, immer die Vermutung, dass ungefähr 10% der Informationen von unserem Darm an das Gehirn geleitet werden und ungefähr 90% vom Gehirn an den Darm geleitet werden. Und wenn ich mir heute zumindest die Artikel angucke, dann hat sich die Relation umgedreht, interessanterweise. Ob das jetzt tatsächlich so stimmt, ist für mich immer schwierig nachzuvollziehen. Habe das immer nur so aus der Neurobiologie mitgenommen von Leuten, die sich da mit dem Gehirn auseinandersetzen. Finde es aber interessant, zumindest, dass man da aktuell vermutet, dass der Darm einen riesigen Einfluss auf unser Gehirn hat. Und das würde ja auch schon bedingen, dass wenn unser Gehirn beeinträchtigt ist, dass sich das natürlich auch auf die
Ja,
Psyche
auf
auswirkt.
jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall unser Verhalten auch eben einfach beeinflusst, ja? Also und damit dann eben auch unsere Psyche. Also man spricht ja auch so vom Mammalian Holobiont, ne? Also dass wir einfach ein, ja, nicht ein Lebewesen sind, sondern wir sind ganz viele Lebewesen. Das heißt, ohne diese Besiedelung dieser Bakterien und Mikroorganismen würden wir ja gar nicht leben können. Ja, wir brauchen die ganz unbedingt eben, um zu überleben. Und da zum Beispiel machen auch solche Sachen wie saisonale und regionale Ernährung auf einmal total Sinn, weil dann eben über das Mikrobiom dieser vor allem pflanzlichen Ernährung kommuniziert unser Körper quasi mit der Umwelt. Ja, also dass wir zum Beispiel ja saisonale Kolonisierung von Bakterien auf Lebensmitteln sich verändern kann. Ja, und dass eben da andere Stämme sind, zum Sommer versus Winter zum Beispiel, dass wir andere Metaboliten dort aufnehmen, ne? Also Stoffwechselprodukte von eben diesen Bakterien. Also das ist eine universelle Kommunikationsebene sozusagen, wo wir dann halt wirklich in die Natur eingebettet sein können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heutzutage eben so super schwierig ist, ne? Weil wann gehst du mal raus? Ne? Also super wenige Leute machen ja sowas wie noch Pilze suchen selber im Wald oder Beeren sammeln oder ne, wer hat nicht so viele Leute haben einen Apfelbaum im Garten und können genau den Apfel zu der Zeit pflücken, essen, wo der auch am Ort eben gewachsen ist und dir was verraten kann sozusagen über die Witterung und das, was dort so vor sich geht. Und das glaube ich nochmal, das ist etwas, was unser Verhalten auf einer ganz tieferen ökologisch-biologischen Ebene nochmal beeinflusst. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen da versucht, wieder hinzubewegen, das ist ja so ein bisschen noch die Bewegung, ne? Back to Nature, dass man dort eben ja auch nochmal viel für sich tun kann, ohne dass es so etwas, eine plakative Handlung jetzt erfordert, sondern einfach sich selbst so ein bisschen so zu betrachten, dass wir eben eingebettet in die Natur sein sollten, nach Möglichkeit,
Ja,
so
aus der
gut es eben
Perspektive habe ich
geht.
das noch nie gesehen. Also das ist interessant. Also die importierte Banane aus Ecuador, oder ich weiß nicht, wo die herkommen, aus Lateinamerika irgendwo, dass die natürlich auch unter anderen Bedingungen gewachsen ist, mit anderen Bakterienkulturen. Das ja schön interessant. Vielleicht noch mal, um hier einmal den Verweis von vorhin nochmal zuzumachen. Psyche hatten wir am Start, sportliche Performance. Da hast du ja auch geschrieben,
Genau.
hey, kann tatsächlich auch sich mit dem Mikrobiom verbinden lassen.
Ja, genau. Also nicht nur verbinden lassen, sondern die Ernährung ist, glaube ich, das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt im Sport, im Leistungssport vor allem. Bei SportlerInnen haben wir halt oft das Problem, dass eben ballaststoffreiche Ernährung dann, ne, also wenn du einem Marathonläufer vor dem Marathonlauf eine sehr ballaststoffreiche Mahlzeit verabreichst, das könnte auf halber Strecke schief gehen. Ja, also das kann vielleicht zu Bauchkrämpfen oder eben zu Durchfällen und unangenehm sein. Das heißt, die haben oft das Problem, dass sie, wenn man ballaststoffreich isst, nicht genug Energie aufnehmen kann. Ne? Das heißt, Sportler sollten auf jeden Fall auch, ne, je nach Belastung, auch auf schnell verfügbare Energie setzen tatsächlich. Aber die Versorgung, also neben dem Sport, ne, wenn wir dort eben eine mikronährstoffreiche und ballaststoffreiche Ernährung haben, proteinreiche Ernährung haben, dort, ne, wie gesagt, trennt sich dann wahrscheinlich die Spreu vom Weizen. Also das ist eins der Mittel, das von den in dem Wissenschaftszweig eben als Performance steigernd oder als das Mittel, der zur Performance-Steigerung betrachtet wird. Ja, also da, ja, da trennt sich quasi, ne, wer genug Energie hat, wer genug kompensieren kann, ne, auf der physiologischen, auf der biochemischen Ebene, der hat dann einfach eben einen Vorteil.
Oder hat es bei mir gerade ganz schön viele Synapsen nochmal verknüpft. Also nicht, dass ich das jetzt zum ersten Mal höre, aber gerade in dem Moment landet das ganz gut bei mir. Ich denke gerade über so ein Thema nach wie schnell verfügbare Kohlenhydrate nach dem Kraftsport beispielsweise oder nach intensiven Trainingseinheiten, Intervalltraining, VO2 Max, was auch immer. Wenn ich da jetzt auf sehr, sehr ballaststoffreiche Kost zurückgreife, dann habe ich natürlich über einen längeren Zeitraum die Energieversorgung und ich fühle mich vielleicht auch länger satt. Aber in dem Moment braucht der Körper ja vielleicht ganz explizit oder nicht braucht, aber kann gut gebrauchen, explizit schnell verfügbare Kohlenhydrate, sag ich mal, aus Obst beispielsweise. Ne? So, der Klassiker ist ja früher vom Krafttraining immer danach gleich eine Banane oder davor. Weil, warum? Weil die viel Glucose hat und Glucose ja schon im oberen Darmtrakt sofort resorbiert wird, ohne dann erstmal durch den Dickdarm oder durch den Dünndarm gehen laufen zu müssen. Nee, den Dickdarm, entschuldige. Von daher ja, interessant. Okay, gleich schon
Genau,
wieder was
also.
mitgenommen für einen
Genau, und
Gedankenansatz.
da darf man wirklich, ne, da muss man sagen, dass wenn wir, da sind wir aber wirklich auch auf einem hohen Leistungsniveau, dass man da auch sagen muss, da wäre auch eine Handvoll Gummibärchen okay, ne? Also da würden am schnellsten, würde am schnellsten, deswegen haben die auch diese Gele, ne, die sind zwar auch nicht insgesamt super, die können auch zum Beispiel so ein bisschen Verdauungsprobleme verursachen, aber das ist halt da, wo die Kohlenhydrate besonders schnell aufgenommen werden können. Und da brauchen wir das dann eben auch, ne, wie du sagst, nach dem Krafttraining oder wenn ich, ne, keine Ahnung, Radrennen auf der Bahn bin. Man geht zwar auch immer mehr dazu über, dass die dort richtiges Essen, also echte Lebensmittel bekommen und nicht so Gele, aber das ist immer noch was, was dir eben, ne, wenn du weißt, okay, da kommt jetzt gleich der Mont Ventoux, ne, dann brauche ich einfach irgendwie ein bisschen Zucker und dann nimmt man auch den Zucker, ja. Und eben nicht erstmal den Quinoa-Haselnussriegel, den man auch noch kauen muss und runterschlucken muss und so. Ne? Da muss es einfach schnell gehen.
Okay, das ist interessant. Ich glaube, das Thema Zucker, das ist auch ein interessantes per se. Vielleicht beackern wir das ja auch noch mal irgendwann, weil auch hier ist immer die Frage, ist das wirklich immer nur gut oder immer nur schlecht? De facto ist es halt einfach, wird es im Darm ja auch in Glucose und Fructose aufgeteilt und dann ja auch zur schnellen Energiegewinnung da. Ne? Die Frage ist ja auch wahrscheinlich, wann, wie
Auf
und
jeden
in welchen
Fall.
Maßen ich es wieder einsetze. Aber wir sprachen ja vorhin von Rabbit Holes. Lass uns in dieses Loch heute nicht reinkriechen.
Nee.
Wenn wir jetzt schon einmal geklärt haben, okay, Funktion des Mikrobioms und Funktion des Darms oder unserer Besiedlung, da gibt es natürlich ganz viele andere noch, aber da haben wir, glaube ich, jetzt erstmal eine gute Einschätzung. Da kann man ja sicher nochmal fragen, hey, was lebt denn eigentlich alles bei uns im Mikrobiom? Also was ja letzten Endes eigentlich fast jeder, glaube ich, der den Podcast auch hört, jetzt schon mal weiß, hey, Bakterien. Ja, gute Bakterien und schlechte Bakterien, wenn man die denn überhaupt so aufteilen kann, aber zumindest viele hunderte Bakterienstämme, die da in Symbiose leben. Was ich nochmal ganz interessant finde, ist, dass du das auch so explizit nochmal mit aufgeschrieben hast. Ich lese es einmal vor. Viren, Pilze, ja, aber auch RNA. Transiente Flora und das Ganze in Potenzen von Trillionen, also 10 bis 100 Trillionen. Ja, also die wenigsten werden sich jetzt diese Zahl vorstellen können. Und ich finde das aber wichtig, hier nochmal zweimal hier erwähnt zu haben, Weil man dann nämlich gerne auch mal sein Supplement umdrehen kann, wenn man jetzt sagt, ich nehme tagtäglich Bakterien ein und das Ganze vielleicht auch ein gewisses Verhältnis setzen kann, ja, weil da stehen immer Potenzen, sag ich mal, 5 hoch irgendwas, hoch 9, ja, oder hoch 10 oder so. Also da gerne, gerne bitte auch mal selbst den Taschenrechner bemühen oder sich das Ganze vielleicht auch mal aufschreiben und mal gucken, an wie viel Prozent man dort ansetzt, wenn man etwas nimmt. Das soll jetzt nicht heißen, im Umkehrschluss, dass es keinen Effekt hat, aber meistens sind das dann mikroskopisch kleine Prozentzahlen, die wir da versuchen, dann auch in uns reinzuführen, ja.
Ja, wir haben mehr Bakterien im Darm als Zellen im ganzen Körper.
Oh
Ja,
ja,
also das
genau.
vielleicht auch noch mal, ne? Also das finde ich auch immer wieder verrückt. Und genau, wir haben halt da eine total hohe Diversität. Also es ist ein richtiger Lebensraum eigentlich, ne? Und da sind halt viele von diesen Mikroorganismen. Und transient heißt einfach, dass viele auch nur vorübergehend dort sind. Zum Beispiel auch nur, wenn du bestimmte Ballaststoffe eben isst, dann sind die auch nur da, wenn du die eben isst. Und wenn du die nicht isst, dann sind die halt eben fast verschwunden vielleicht oder nur noch in so einer Nische vorhanden, sodass wir eben zum Beispiel auch Hefen können eine transiente Flora sein. Wenn wir zu viele Hefen im Darm haben, ist es nicht gut, ne, aber die sind da trotzdem auch eben drin vorhanden. Und das ist das, was wahrscheinlich auch einfach das gesunde Mikrobiom ausmacht, dass wir eben diese hohe Diversität haben. Und wie du schon gesagt hast, ne, wir haben so viele verschiedene Bakterienstämme. Wir wissen über einige, ne, dass die immer vorhanden sind, so wie zum Beispiel Bifidobakterien oder auch Bacteroidetes und Firmicutes und so, ne. Das sind alles so Klassen von Bakterien, die auf jeden Fall da sind oder da sein sollten oder in einer bestimmten Verteilung zum Beispiel auch bestimmte Sachen begünstigen. Das weiß man schon. Aber man hat auch viele Spezies noch gar nicht identifiziert oder identifiziert, was sie machen. Ne, ich habe so einige Studien da auch noch mal im Sport-Performance-Bereich gefunden, dass eben bestimmte Stämme für Vitamin-D-Aufnahme gut sind, bestimmte Stämme die Eisenaufnahme verstärken und so. Aber das ist alles immer noch so sehr vereinzelte, Studien, dass man da jetzt nicht, ja, nicht so genau. Und das kann auch bei der einen Person so funktionieren und bei der anderen Person auch wieder anders, weil ja auch die Interaktion der verschiedenen Stämme untereinander mit den jeweiligen Zelltypen dann auch nochmal einen Unterschied macht. Also da ist irre viel los auf jeden Fall im Darm. Und vielleicht auch nochmal, was viele so nicht wissen, ne, wenn man auf die Toilette geht, also das Stuhlvolumen, was wir haben, ist halt hauptsächlich Bakterienmasse und Darmschleimhaut tatsächlich auch, ne? Natürlich auch das, was wir essen. Aber das scheiden wir quasi auch regelmäßig immer mit aus.
Ich habe auch mal gehört, dass die Bakterienanzahl, die wir tatsächlich bei uns im Darm haben, mehrere Kilo beträgt. Ich weiß nicht, wie viel es waren. Ich glaube, 3 Kilo oder so, will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber einfach, dass man sich das mal vorstellen kann. Ihr könnt ein Bakterium mit den Augen nicht sehen. So klein ist das und kumuliert, macht das aber mehrere Kilo aus bei euch im Körper. Das fand ich schon
Kann ich
irgendwie
ja mal 3 Kilo abziehen, wenn ich auf die Waage gehe.
eine. Ja, aber du hast ja vorhin schon richtig gesagt, die 3 Kilo abzuziehen wäre, glaube ich, keine gute Idee, weil ich fand es auch nochmal, was du vorhin in einem Nebensatz erwähnt hast, hey, wir haben mehr Bakterienstämme bei uns im Körper, als wir Zellen, also körpereigene Zellen haben. Und dann stellt sich mir wirklich die etwas gruselige Frage wieder, wer ist denn da eigentlich Host
Wer
und wer
bestimmt?
ist. Wer bestimmt, ne? Also es klingt ja wirklich immer ein bisschen spooky, finde ich, wenn man das sagt. Dann vielleicht schalten die ersten jetzt hier aus und denken, was erzählt der denn hier? Aber nee, ernst gemeint, ich kann durchaus sein, dass wir quasi dann in Symbiose leben und dass wir auch mit von den Bakterien beeinflusst werden. Das halte ich jetzt nicht für so abstrus, auch wenn der Mensch ja immer denkt, er ist die Quelle allen Lebens und irgendwie als einzig war er hier. Er denkt sich, dass die Bakterien vielleicht auch, weil die gibt es schon ein bisschen länger als uns. Ich glaube,
Ja,
das haben wir
genau.
sogar mal zusammen besprochen, auch als wir mal über das Thema Energiegewinnung tatsächlich Zellen gesprochen
Genau,
haben,
genau.
ja.
Also das vielleicht auch noch mal. Ne? Also die Mitochondrien in unseren Zellen, unsere Energiekraftwerke waren wahrscheinlich mal Mikroorganismen, die in einer Eukaryoten, also in eine höher entwickelte Zelle eingewandert sind und dort eben irgendwie haben die gedacht, oh, das klappt ja gut hier zusammen, wir bleiben mal zusammen und haben sich dann gemeinsam vermehrt. Genau.
War ganz gut, dass es damals passiert ist, sonst gäbe es uns nicht. Ne? Das ist ja keine
Genau,
Energiegewinnung.
ja, also
Du hast
super
eine Sache auch
wichtig.
noch gesagt, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Dass auch Pilze, oder habe ich das gesagt? Einer von uns hat es gesagt, dass auch Pilze mit im Darm sind. Ich kann nämlich aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe schon ganz schön viele Stuhluntersuchungen gemacht, weil ich auch früher ganz, ganz starke Probleme mit dem Darm hatte. Und jeder hatte irgendwie eine eigene Idee, was man machen kann. Und häufig waren bei mir die Candida-Pilze zu viel. Und dann habe ich auch im letzten Jahr nochmal gesagt, Mensch, ich gehe da mal auf die Recherche und auf die Suche und konnte da echt nichts wirklich Fundiertes finden, wo ich gesagt habe, hey, ab welchem Grenzwert ist denn das jetzt wirklich grenzwertig? Ist das überhaupt ein Problem? Und wenn man sich mal bewusst macht, dass auch Dutzende von Pilze oder wahrscheinlich Hunderte von Pilze auch bei uns in unserem Organismus leben und mit uns in Symbiose leben, dann will ich nicht sagen, dass die keinen Einfluss auf uns haben. Gibt es mit Sicherheit bestimmte Pilzarten, wo man auch vorsichtig sein muss. Aber man sollte auch nicht da mit Ekel drauf gucken. Oder wenn man jetzt eine Stuhlprobe mal irgendwo macht und sagt, hey, da sind Pilze drin und da kratzt man irgendwo am oberen Rand der Skala, dann würde ich jetzt nicht gleich verrückt werden und sagen, um Gottes Willen, ich muss jetzt wie bei, meine Schildkröten müssen das immer einmal im Jahr machen, so eine Pilz- oder Entwurmungskur oder sowas machen. Ich glaube, dass da kann man erstmal eine gewisse Entspannung walten lassen. Oder wie siehst du das Ganze?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich tatsächlich sehr wenige schädliche Pilze, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Aspergillus, das ist so schwarzer Gießkannenschimmel zum Beispiel. Wenn man den jetzt im Haus hat, das ist nicht so gut, ne? Dann kann das tatsächlich auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Aber zum Beispiel, wenn man an so einem feucht, warmen Tag durch den Wald geht, also dann atmet man, glaube ich, so viel Pilze und Schimmelpilze ein. Das möchte man gar nicht wissen, wie viel das ist, nämlich weil allein auch schon der Waldgeruch selber ist ein Produkt von Bakterien und Pilzen. Ja, und wenn wir das einatmen, atmen wir das auch ein. Und das finde ich immer, sollte man sich immer so ein bisschen vor Augen führen, weil jetzt gerade ja auch immer wieder mit diesem Filtern hier und Luftreinigen da und so weiter ganz viel gemacht. Und das macht sicherlich Sinn, wenn man irgendwie im Smog in Peking wohnt, dann möchte ich auch gerne einen Luftfilter in meinem Zimmer haben. Aber wir sind hier, glaube ich, noch relativ verwöhnt in Deutschland, was das angeht, auch wenn so unsere Luft leider auch an Qualität abnimmt. Aber was ich sagen will, in der freien Natur, wenn wir draußen sind da auch ganz viele Bakterien und Pilze und sowas. Und dann ist das ziemlich egal, ob du ein gefiltertes Wasser aus deiner Flasche trinkst, weil das kommt über die Schleimhäute, über die Nase, über die Luftwege ja auch in unseren Körper. Und die Lunge und die Atemwege kommunizieren nämlich auch mit dem Darm. Ja, also da gibt es auch eine Darm-Lungen-Achse. Ja, und da ist wahrscheinlich auch zum Beispiel sowas, ne, wie eine Allergieentwicklung und so weiter, dass eben bestimmte allergene Interaktionen mit den Immunzellen und dann mit dem Mikrobiom im Darm dazu führen, dass wir vielleicht an einer Stelle eine Allergie entwickeln können oder eben nicht.
Lass uns dann nochmal expliziter darauf eingehen, wenn wir nachher auf die verschiedenen Achsen nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich finde es aber auch interessant, dass du das nochmal sagst. Ne? Wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer da nochmal Interesse habt an dem Thema Pilze, guckt auch euch gerne einen meiner ersten Podcasts, ob war der dritte oder vierte oder sowas an, mit Max Enter, Pilzexperte, der da tatsächlich ein bisschen auch was über Escherichium und Co. erzählt. Und nicht nur das, sondern auch mal so diese faszinierende Welt der Pilze aufführt, ist für mich einfach immer noch ein was ganz Spezielles, wie die miteinander kommunizieren können, wie die was die für Epithele haben, dann auch, also sehr sehr interessant insgesamt, wenn ihr mal langweilige Abende habt, Pilzdokumentation, da bringt's, also hat's mir immer die Kinnlade runtergeklappt, weil ich mir denke, das klingt irgendwie alles zu abstrus, um wahr zu sein. Aber klar, wir leben irgendwie mit allem in Symbiose. Man kann ja auch davon ausgehen, dass wir aus dem Wald kommen, aus der Natur und dass wir irgendwo Teil dessen waren. Dass das alles miteinander beeinflusst wird, das macht schon Sinn. Also auch zu steril, da sind sich ja inzwischen recht viele Allergologen auch einig, dass das auch nicht gut sein kann.
Ja, genau.
Okay, was kann das Mikrobiom beeinflussen? Lass uns vielleicht mal von ganz Anfang anfangen, also tatsächlich vom ersten Punkt, wo wir auf die Welt kommen, also jetzt nicht, wo wir da sind, sondern wo wir auf die Welt kommen, Geburt. Ja, das ist ja inzwischen auch in den Kliniken angekommen, dass eine natürliche Geburt, die außerhalb der Geburt ist, die künstlich ist, also per Kaiserschnitt, offenbar dazu führt, dass Teile über die Vaginalflora, dann über den Mund, die Nase und Co. des Kindes, dann auch in den Organismus des Kindes kommen und dann dort schon das Mikrobiom mit beeinflussen, was aber im Vorfeld schon vorhanden ist. Also es stand ja auch mal zur Disposition, haben Kinder, wenn sie im Bauch sind, noch gar kein Mikrobiom. Und da hat sich doch wohl gezeigt, dass auch die Föten wohl schon dann schon ein Mikrobiom haben.
Ja,
das finde ich
spannend. Ja, da muss ich kurz einhaken, weil das habe ich nämlich auch untersucht tatsächlich, weil mich das auch selbst nochmal interessiert hat. Und da sind eigentlich mittlerweile die Analysen so, dass das ist dadurch zustande gekommen, weil man Kontaminationen in den Proben hatte, wo das untersucht wurde. Ja, also man spricht dann von Low Mass, also von einer Biomasse mit geringen Anzahl. Ja, also das ist nicht so viel. Und wenn man eine Probe nimmt, dann ist eine Kontamination halt eben schnell wahrscheinlich und auch in der Probe überwachsen dann schnell Bakterien, die man aus Versehen mit reingenommen hat in die Probe, überwachsen dann halt vielleicht das, was tatsächlich drin gewesen ist. Also das ist bis jetzt, ich würde sagen, im besten Fall offen, aber wahrscheinlich eher ein Artefakt gewesen durch die Probennahme und in den Analyseverfahren. Ja, weil man nämlich durch diese hochfeinen Analyseverfahren, die wir jetzt haben, wenn man Bakterien untersucht, das sind ja genomische Sequenzierungen, ne, da können wir quasi, wenn du eine Bakterie in einem Glas hast, kannst du das finden und sequenzieren und herausfinden, welche das war. Und da sind aber natürlich Fehlerquellen, ne? Wenn du ein zweites Bakterium noch da drin hattest, das nicht aus dem, das du nicht haben wolltest, was aus Versehen da reingerutscht ist, dann sequenzierst du das auch mit und dann hast du auch das Ergebnis. Das heißt, das würde ich mal ein bisschen mit Vorsicht sehen. Ich finde es relativ logisch, dass wir wahrscheinlich kein Mikrobiom im Fötus haben, bis er eben den Uterus verlässt, weil das ein an sich in sich geschlossenes System ist. Aber es ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass Bakterien ja auch im Körper wandern können. Ne? Das wissen wir ja auch, dass das passieren kann. Das heißt, möchte ich jetzt keine finale Aussage zu treffen. Wir können aber davon ausgehen, dass eben die Hauptbesiedelung oder die wichtigste Besiedelung beim Baby halt, wenn es geboren wird, da unter der Geburt eben passiert. Und wie du schon richtig gesagt hast, geht man jetzt auch bei Kaiserschnitten hin und nimmt etwas von der Vaginalflora und bringt es dem Kind in Mund und Nase, um eben diese Besiedelung zu begünstigen. Genau. Und das scheint auch total wichtig zu sein. Ja.
Das finde ich
Sprich
super
ruhig.
interessant, weil ich habe da mal einen ganzen Bericht drüber auf Arte gesehen. Da ging es wirklich nur um das Problem Kaiserschnitt. Und zwar nicht so sehr bei uns. Bei uns hatte die Tendenz, glaube ich, zugenommen. Dann war sie irgendwann einigermaßen stabil. Ich glaube sogar wieder abnehmend, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, in Brasilien war es das, oder Brasilien oder Peru.
Ja, Südamerika, genau.
Bin ich nicht ganz sicher, wo, aber dass dort, ich glaube, 60, 70% oder so der Frauen zum Kaiserschnitt tendieren, gar nicht, weil es biologisch notwendig ist, sondern um sich diesen Geburtsprozess zu ersparen und dann im Zweifel auch Verletzungen im Vaginalbereich zu umgehen. Ne? Ich will dann keiner Frau einen Vorwurf machen. Ich habe beide Geburten mitgekriegt. Das ist was, was sehr intensiv ist, definitiv. Und da möchte ich auf keinen Fall mit den Damen der Welt tauschen. Aber im Hinblick auf, sag ich mal, diese biologischen Funktionen, die da passieren und dann auch scheinbar diese Besiedlung, scheint sich zumindest jetzt mal auch durchgesetzt zu haben, dass Kinder, die im Kaiserschnitt geboren werden, dann genau nochmal mit der Vaginalflora eingerieben werden, weil zumindest scheinbar erkannt wurde, hey, das scheint der natürliche Prozess der Dinge zu sein, wie wir uns über ein paar Jahrhunderttausende dann auch haben entwickelt können.
Ja, genau.
Okay, wir sind geboren, dann sind wir wahrscheinlich im Wesentlichen davon beeinflusst, dass wir natürlich eine gute Ernährung haben. Ich denke, das ist ja klar, da müssen wir, glaube ich, nicht zu viel drauf eingehen,
Ja, ich glaube,
außer du
also vielleicht
intervenierst ja
doch.
schon.
Nee, nur ganz kurz vielleicht nochmal als Einwurf. Also es ist, glaube ich, die ersten 3 Jahre unseres Lebens sind eigentlich schon ziemlich entscheidend, was das angeht, ne? Also wie wir uns ernähren, welchen Mikrobiomen außerhalb unseres Körpers wir ausgesetzt sind, ist super wichtig, einfach hinsichtlich der Entwicklung von Allergien, Asthma, all solche Sachen. Ja, also das Immunsystem wird im Darm trainiert sozusagen, ja, und die Diversität der Darmflora, des Darmmikrobioms bietet eben den Trainingsground für das Immunsystem. Und wenn ich dort eben ein eher nicht so diverses Immunsystem habe, das vielleicht schon Startschwierigkeiten hatte, vielleicht auch oft eine Antibiose gesehen hat, dann kann das Immunsystem eben sich nicht so ausbilden oder hat halt eben vielleicht an manchen Stellen eben Fehlfunktion, wie das dann zum Beispiel bei Allergien der Fall ist oder Asthma.
Okay, das heißt, im Umkehrschluss auch in den ersten 3 Jahren schon die Kinder auch an gute Kost gewöhnen. Ist nicht immer ganz so
Auf
einfach.
jeden
Ich kenne das
Fall.
selber. Mit
Ja,
ein,
und wenn
zwei
man
funktioniert es immer
kann,
noch ganz gut und immer wird es schwierig, ja.
ja,
Zumindest bei uns
und wenn
gerade.
man kann, eine Antibiose halt auch vermeiden. Ne? Manchmal braucht man unbedingt einen, dann geht es nicht anders. Es gibt auch schon gute Antibiotika, aber trotzdem dort eben zu schauen, zum Beispiel ganz viele, ne, haben mit Mittelohrentzündungen, warten zu lange und dann braucht man eine Antibiose. Also Also da nochmal vielleicht der Rat hier. Das unterstützen auch die meisten KinderärztInnen, dass man einfach mit Nasenspray und Ibuprofen sofort, ja, die ersten Tage, damit kann man eine Mittelohrentzündung eigentlich ziemlich schnell abwenden und braucht dann auch keine Antibiose. Na, wenn man sie dann braucht man die halt, dann kann man nichts machen. Aber das ist etwas, was sehr viel Auswirkungen eben hat dann auf das Mikrobiom und dann eben auch das Immunsystem hat.
Hatten wir tatsächlich genau diesen Sachverhalt. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Hatte ich auch mal um Rat gefragt, als mein Sohn hatte das mal. Und sind wir dann auch sehr vorsichtig gewesen mit dem Thema Antibiotikum, aber irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Und dann haben wir schon alles ausgereizt. Und dann ist es aber so, dann muss man sich, glaube ich, auch nicht verrückt machen. Da weiß ich nicht, wie das bei Kindern ist, aber da habe ich recherchiert. Letztes Jahr mal zum Thema Antibiotikum habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, weil es dann darum ging, was passiert nach der Einnahme eines Antibiotikums. Das ist nicht bezogen auf Kinder, sondern auf Erwachsene. Und bei den meisten Leuten scheint es wohl so zu sein, dass sich das Mikrobiom nach 3 Monaten wieder einigermaßen erholt. Klammer auf, wenn man ja jetzt keinen Mist macht, ne? Also dann sollte schon nach der Antibiotika-Einnahme jetzt nicht sagen, so, alles egal, jetzt knall ich mir jeden Abend trotzdem irgendwie weiter mein Feierabendbier rein und lebe jetzt in Saus und Braus, sondern dann sollte man schon die nächsten 3 Monate, ist zumindest meine Meinung auch, dann vielleicht etwas bedachter sein. Da muss man sich aber auch keine großen Gedanken machen, außer man hat jetzt die Bakterienkulturen gänzlich ausgerottet, dass man da riesige Probleme hat.
Nee, das ist ja bei diesen einfachen Antibiosen nicht der Fall. Aber genau, wenn man ein gutes Mikrobiom hatte vorher, dann bounce das eigentlich ziemlich gut wieder zurück, wenn man eben darauf achtet, wenn man insgesamt eine ausgewogene Ernährung hat.
Genau. Okay, schöner Einwurf nochmal auch für die Kinder. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir aber auch so Dinge, die wir beide, glaube ich, aus dem FF wissen, dass sich das Ganze aufs Mikrobiom auswirkt. Aber ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen nicht so unbedingt Thema Stress, ja, Thema Hygiene, Thema Sport, Thema, ja, Ernährung hatten wir schon. Aber gerade Sport, Stress, vielleicht auch das Thema Schlafen nochmal mit aufführen. Ja. Also das sind so Dinge, die sich scheinbar ja auch ziemlich stark aufs Mikrobiom auswirken. Wollen wir die vielleicht nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern?
Genau, also ich da glaube, an Ernährung hat sofort jeder im Kopf, ne, wenn es um den Darm geht. Und das ist auch ein sehr wirksames Mittel, sag ich mal, ne, da was Gutes zu machen. Aber was viele eben unterschätzen, dass gerade so Verdauungsbeschwerden, auch bis hin zu Reizdarmsyndrom oder auch entzündliche Darmerkrankungen tatsächlich eine Folge von chronischem Stress sein können. Also wir haben unter Stress dann einfach eine Abnahme der Diversität des Mikrobioms. Ganz genau warum hat man, glaube ich, auch noch nicht verstanden. Ja, weil dann einfach zum Teil oft auch die Blutversorgung der Verdauungsorgane ja so ein bisschen unterbunden wird. Dann werden diese Bakterien vielleicht auch nicht mehr gut versorgt. Man weiß es eben nicht so genau, aber es nimmt die Diversität ab unter Stress. Und dann sind vor allem eben Bakterien dabei, die abnehmen, die Schleimhaut schützen, ja, die eine Schleimschicht auf der Schleimhaut eben bilden, die dafür sorgen, dass die Zellverbände geschlossen sind von diesen Epithelzellen. Wer mich jetzt gerade nicht sieht, ich halte hier gerade meine Hände aneinander. Ja, also wir haben ja eine ganz enge Verbindung der Epithelzellen, da soll ja eigentlich so nichts durchkommen. Und wenn diese Schleimschicht aber nicht mehr da ist, dann werden halt auch diese Epithelverbindungen, ne, und das ist das, was wir zum Beispiel als Leaky Gut oder eine durchlässige Darmschleimhaut eben kennen. Und dann geht eben alles so ein bisschen ungefiltert über die Darmbarriere hinüber, beziehungsweise haben wir dann keine Darmbarriere mehr. Und durch die Abnahme der Diversität können wir auch bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr so gut verdauen. Ne? Das wissen vielleicht viele, wenn sie super gestresst sind, so ein roher Salat mit Zwiebeln ist dann irgendwie nicht so das, was man gerne essen würde, sondern man hat dann ja auch kann mehr nur so leicht Verdauliches zu sich nehmen, weil man einfach das nicht mehr aufspalten kann, weil die Bakterien eben einfach vielleicht nicht mehr ausreichend da sind und so eine bar liegende Schleimhaut, sage ich mal, die freut sich jetzt auch nicht gerade dann darüber, wenn da sowas schwer Verdauliches eben ankommt. Also Stress hat einfach unheimlich viele Auswirkungen auf den Darm und ich glaube, um sich langfristig wirklich was Gutes zu tun, ne, wenn man zum Beispiel mit Darmproblemen einfach was auch, ne, immer wieder zu tun hat, ist halt dieses Stressmanagement das, was am allermeisten nochmal einen Effekt hat, ne, weil
Total,
ich
total.
weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auch so. Und ich würde auch sagen, dass ich zu 90% vielleicht, ne, super gesund und ausgewogen und so weiter esse und trotzdem, ne, wenn ich mal irgendwie total gestresst bin oder so, dann merke ich das auch. Dann rumpelt es bei mir auch im Bauch und dann muss ich auch ein bisschen anpassen. Also das ist einfach.
Auf jeden Fall. Bei mir ist das, ich kann das ganz klar sagen, bei mir ist es bei Stress und bei Angst. Also wenn mir irgendwas Angst macht tatsächlich, was ja irgendwo auch eine Form von Stress beinhaltet, dann merke ich einfach, wie die ganze Verdauungsleistung rapide abnimmt. Auch hier nochmal so vielleicht Erklärungsversuche, nenne ich zumindest mal, ganz genau sagen können wir es natürlich nicht. Aber warum macht der Körper das überhaupt? Da fand ich eine ganz schöne Theorie, dass er sagt, hey, ich öffne diese Tight Junctions, nennen wir das ja auch, also diese Epithelzellen, wie du es gesagt hast, in der Darmschleimhaut. Um möglichst viel Energie auch in kurzer Zeit aufnehmen zu können. Macht für mich auch irgendwo Sinn, dass der Körper sagt, Mensch, normalerweise sondiere ich aus, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Ne? Und jetzt sage ich aber, meine Güte, ich bin hier gerade scheinbar im ganz schlimmen Stressmodus. Ne? Der Körper denkt ja immer, da muss irgendwas ganz Wildes passieren, ich muss mich vielleicht sogar im Überlebenskampf befinden. Was hilft mir jetzt ganz viel? Glukose, ne, Energie, alles, was ich vielleicht noch im Darm zur Verfügung habe, das nehme ich erstmal als, ne, als sofortig verfügbare Masse und will jetzt vielleicht gar nicht so sondieren. Das ist so ein Erklärungsversuch und den finde ich zumindest logisch. Ob das so stimmt, kann ich jetzt nicht sagen, aber macht irgendwo Sinn. Und zweitens, wissen wir auch aus einem anderen Nervensystem, aus dem vegetativen Nervensystem, dass sekundäre Funktionen im Körper runter reduziert werden, wenn der Körper sagt, ich will mich jetzt primär auf den Überlebenskampf, ne, das ist Stress, also Überlebenskampf, konzentrieren und dass da nicht unbedingt die Weiterleitung des Nahrungspreises von Relevanz ist oder wie ich jetzt die Nahrung auseinandersetze und wie ich jetzt meine Nährstoffe daraus ziehe. Das ist ja wohl auch klar. Da sagt der Körper Energie rein in die Muskulatur, in die Anspannung, ne, in die Augen, dass ich die groß mache. Ne. Könnt ihr ja alles nochmal nachgucken oder auch nachhören bei uns, wenn da, wo wir über das Nervensystem nochmal sprechen. Also das macht schon alles Sinn, was der Körper da macht. Wir geben ihm quasi den Impuls, hey, irgendwas stimmt hier nicht, sei bitte auf der Hut und der Körper macht genau das, was er machen soll. Nur kommt uns das nicht unbedingt zugute in der jetzigen Situation, wenn wir halt Stress haben.
Genau, also kurzfristig ist das auch überhaupt gar kein Problem, ne? Dann kann der Körper das kompensieren. Also das ist zum Beispiel das jetzt auch, was bei intensivem Sport passiert, ne? Da wird das ja auch möglicherweise induziert, weil zum Beispiel Leute, die viel Ausdauersport machen, haben auch oft ein bisschen ein Thema mit der Verdauung, ne? Weil einfach unter dieser Belastung entsteht so ein bisschen physiologischer Stress, dann wird die Verdauung ein bisschen gehemmt. Und kurzfristig ist das kein Problem, wenn wir eben ausreichend Regeneration, Schlaf und so weiter, ne? Auf dieser Seite eben aufpassen, dass wir das ausgleichen, dann wird das kompensiert, dann ist es kein Problem. Aber heutzutage, ne, diesen psychischen Stress, den wir haben, der in der Evolution einfach nicht so wirklich vorgekommen ist. Also, ne, wir hatten zwar ein super hartes Leben, weil wir, ne, einfach ums Überleben kämpfen mussten, aber wir mussten keine Steuererklärung machen oder hatten irgendwelche komischen Beziehungssachen oder so. Ne. Da war es irgendwie wahrscheinlich einfach alles relativ klar, wenn einer nicht seine Aufgabe gemacht hat, dann sind alle hops gegangen. Und dieser psychische Stress, den wir chronisch haben, der hat immer eine Auswirkung, unter anderem natürlich auch auf den Darm, auch auf ganz viele andere Sachen, aber zentral eben auf den Darm. Ja.
Okay, Stress war, glaube ich, mit aufgeführt. Dann hatten wir, muss ich mal gucken, auch das Thema Schlaf zumindest gerade, hatte ich einfach nochmal mit reingeworfen. Da wissen wir ja, glaube ich, auch, dass wenig Schlaf sowohl auf den Blutzucker als auch auf das Mikrobiom sofort eigentlich Veränderung zeigt oder relativ kurz danach sogar, ja.
Genau, also auch wenn wir nicht richtig schlafen, haben wir eben auch eine Abnahme der Diversität im Mikrobiom, ja, so dass wir dort eben über die Darm-Hirn-Achse wahrscheinlich induziert wieder, wahrscheinlich auch ist es wieder eine stressvermittelte Antwort, ja, dass dort eben der Darm ein bisschen unterversorgt ist, bestimmte Bakterienstämme eben abnehmen und wir dann eben auch oft dieses Phänomen haben, dass wir eine Verschiebung haben. Zum Beispiel, jetzt muss ich eben überlegen, dass ich die richtigen sage. Ich glaube, die Bakteriodetes sind die, die nicht so gut sind, die für Übergewicht auch wahrscheinlich verantwortlich sind oder bei Übergewicht auf jeden Fall mehr vorhanden sind, dass wir da so ein bisschen eine Verschiebung tatsächlich hin haben, sodass wir auch in unserem Appetit, in der Essensauswahl andere Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich Mikrobiom vermittelt sind. Ja, also schlechter Schlaf verringert ja auch die Insulinsensitivität. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Wenn wir nicht gut schlafen, dann haben wir am Tag danach eine bis zu 30% verringerte Insulinsensitivität. Und wenn wir nicht so eine hohe Insulinsensitivität haben und noch eine Mikrobiomverschiebung hin zu Bakterien, die eben energiedichte Lebensmittel, ne, dafür sorgen, dass wir die wählen, dann ja, entscheiden wir uns vielleicht schon mal eher für die Pizza und stelle irgendwie für die Gemüsepfanne. Und das sind so Dinge, die können wir nicht wirklich beeinflussen, wenn wir das nicht wissen, ne? Und das ist immer etwas, was man sich dann vielleicht einfach bewusst machen muss, weil wenn man das weiß und in dem Fall dann sagt, nee, ich esse aber jetzt hier mein Gemüse und nicht die Pizza, dann geht es einem ja auch besser und dann fördert man wieder das Mikrobiom, dass es wieder sich eben regenerieren kann.
Wir werden willenschwach, wenn wir schlecht schlafen.
Ja, auf jeden Fall.
Leptin, Ghrelin und Co., das sind
Impulskontrolle,
auch Größe.
ja, genau.
Kennt ja, glaube ich, jeder, ne? Eine durchzechte Nacht oder einfach schlecht geschlafene Nacht und am nächsten Tag sind Normalitäten, die man sonst weglächelt, die werden dann auf einmal ganz groß oder man reagiert ganz anders, als man eigentlich reagieren möchte. Und dann hätten wir nochmal das große Thema Sport. Ja? Das ist vielleicht für die meisten am jetzt unlogischsten, warum sollte sich jetzt Sport auf das, was bei mir im Darm stattfindet, irgendwo auswirken? Aber da bist du ja auch eine Verfechterin von und da kenne ich ja schon auch von seit langer Zeit so die Studien, die du auch mal rausgesucht hast, dass sich tatsächlich das Mikrobiom durch Sport verändern kann.
Genau, also einmal muss ich sagen, Bewegung ist auch einfach mal für die Darmbewegung total wichtig. Ja, also unser Darm ist ja auch Muskulatur und die Muskulatur im Darm profitiert auch von den ganzen positiven Dingen, die dann die Skelettmuskulatur produziert, wenn wir eben Sport gemacht haben. Ja, das ist, glaube ich, so in den letzten 2, 3 Jahren so richtig durchgekommen, ne, dass Muskulatur nicht nur so ein mechanisches Ding ist, sondern dass es auch ein endokrines Organ ist, also ein Hormon- und Signalstoff produzierendes Organ, das eben mit dem ganzen Körper und auch dem Gehirn kommuniziert und eben auch mit dem Darm. Und dass wir eben sehen können, dass wenn wir ja, bei Leuten, die sich regelmäßig bewegen, haben wir tendenziell ein diverseres Mikrobiom als bei Menschen, die sich eben wenig bewegen. Ja, und auch sowas wie eine langsame Verdauung, ne, also ich sag mal, eine langsame Darmbewegung, Darmträgheit ist eigentlich auch immer durch Bewegungsträgheit induziert. Ja, und auch natürlich über die Ernährung. Ich sag auch immer ganz gerne Ballaststoffe, ne, das ist Krafttraining für den Darm, weil wir die Ballaststoffe im Darm, ne, die quellen ja auf und dann muss die Muskulatur, wird dann angeregt, sich zusammenzuziehen, schiebt den Speisebrei halt weiter. Und wenn wir dann nur was drin haben, was sich eben nicht ausdehnt, dann reagiert die Muskulatur halt eben nicht. Das heißt auch hier nochmal der Hinweis darauf, ne, ballaststoffreiche Ernährung ist A und O an dieser Stelle, aber eben auch die Bewegung. Ja, also ich glaube, dass für viele Menschen mal ein großes Glas Wasser und eine halbe Stunde stramm marschieren mehr tun kann für die Verdauung als irgendeine Probiotikumskur oder ein Abführmittel oder sonst irgendwas, weil das eben dann eben diese Bewegung wieder anregt.
Finde ich total gut, weil ich glaube, manche haben jetzt so bei dieser Begrifflichkeit dann gedacht, boah, da passiert irgendwas auf hormoneller Ebene ganz Wildes und hier und da und vielleicht irgendwelche
Das
Bindungszusammenhänge.
auch, klar,
Natürlich,
das
klar.
auch,
Aber
ja.
ich finde es ja trotzdem wichtig zu sagen, hey, jetzt lass uns mal nicht zu kompliziert denken, sondern das ist am Ende auch eine Art Muskelsystem, ne? Und es gibt auch einfach eine gewisse Physik im Körper. Man sagt, hey, wenn ich die Darmperistaltik verbessern will, dann kann ich mich vielleicht aufrecht hinstellen. Und allein dadurch, dass ich das substituiere, was ich vielleicht ansonsten machen würde, wenn ich mich nicht bewege, also vielleicht liege oder irgendwie halb verkrümmt da irgendwo sitze, da darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das jetzt der Darm jetzt alles mitmacht. Ne? Der würde auch verdauen, wenn er einen Kopfstand macht, aber ob ihm das einfacher gefällt, ich wage es mal zu bezweifeln. Also einfach da auch rein mal das Gehirn mit anschalten und reine physiologische Aspekte mit berücksichtigen, macht, glaube ich, Sinn. Finde
Ja,
ich gut.
genau.
Wenn euch diese Folge mit Katharina und mir gefallen hat, dann könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Wir machen nämlich diesen ganzen Content kostenlos. Kostet keinen einzigen Cent, euch das anzuhören. Und als kleine Gegenleistung müsst ihr gar nichts machen. Wir würden euch zumindest bitten, dass ihr einmal dem Podcast einen Daumen nach oben gibt, ja? Oder mit 5 Sternen bewertet. Je nachdem, wo ihr das hört. Nur auf Spotify gibt es immer die Möglichkeit, dass ihr da eine gute Bewertung hinterlasst und das Ganze natürlich auch auf Apple und Co. Das hilft uns einfach, dass wir noch weiter wachsen können und guten, hochwertigen Content, frei von irgendwelchen Meinungen, sondern das, was wir aus der Erfahrung haben, was wir aus der Wissenschaft lehren können, mit in die Welt tragen können und die Welt insgesamt einfach ein bisschen besser, angenehmer und gesünder zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht und bis zum nächsten Podcast. Haut rein, bleibt gespannt.